speisen wir von deinem Gaben leben wir. Und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lass deine Kinder nicht im Stich. Du bist so gut zu mir.
Du bist der Schöpfer des Universums.
Der Schöpfer des Universums, du bist der König der Könige, du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit. Du bist der Anfang und auch das Ende, du bist der Gott, der die Herzen kennt, du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt. Du hast Worte des ewigen Lebens, und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem wirst du dich finden, weil du den Menschen liebst. Du bist der Schöpfer des Universums, du bist der König der Könige, du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit. Du bist der Anfang und auch das Ende. Du bist der Gott, der die Herzen kennt. Du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt. Du hast Worte des ewigen Lebens, und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem wirst du dich finden, weil du die Menschen liebst. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Du bist der Retter in großer Not. Du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt. Du hast Worte des ewigen Lebens, und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Du hast Worte des ewigen Lebens, und das liebst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Weil du die Menschen liebst. Weil du die Menschen liebst.
Noch heute unseren Augen verborgen ist.
Unseren Augen verborgen, doch mit dem Herzen zu sehen. Unser Verstand kann nicht fassen, den Glauben verstehen. Gott lässt sich finden, wenn wir suchen. Gott wird uns hören, wenn wir rufen. Zeige uns dein Angesicht. Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch ein. Unseren Augen verborgen, doch mit dem Herzen zu sehen. Unser Verstand kann nicht fassen, was wir im Glauben verstehen. Gott lässt sich finden, suchen, Gott wird sie hören, wenn wir rufen, sei gehört. Dein Angesicht, Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, deine Person doch
heißt.
Gottes Liebe, Gottes Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, deine Person doch heißt.
Ja, auch von meiner Seite aus eine ganz herzliche Begrüßung. Also wer ein bisschen das runterregeln darf, ich finde mich ziemlich laut, oder? So, meine Stimme ist ein bisschen lauter als meine Frau Mona. Also ich heiße Jason, wie schon gesagt wurde. Ich bin Amerikaner. Wer am Sonntag im Gottesdienst war, hat das auch schon gehört. Ah, jetzt kann ich das Mikrofon ein bisschen dichter ranhalten. Und auch wer letzte Woche Mittwoch beim Barbecue war, habe ich auch ein ganz kurz bisschen erzählt. Ich finde es immer ganz gut, wenn die Redner sich ein bisschen vorstellen. Also ich bin in den Vereinigten Staaten geboren, mit 18 bin ich hier nach Deutschland gekommen, Austauschprogramm. Ich hatte schon in den Vereinigten Staaten dieses Erlebnis, wo ich sage Ja zu Gott. Das habe ich ein ganz kurz bisschen erzählt letzte Woche. Ich kam nach Deutschland mit diesem Wunsch, ich lerne eine neue Sprache, ich lerne eine neue Kultur kennen, ich gehe wieder zurück nach den Vereinigten Staaten, mache dort meine theologische Ausbildung und dann gehe ich irgendwo auf Missionsfeld. Denn Deutschland ist so ein reformatorisches Land, ja, Heimat von Martin Luther, hier mussten dann die Kirchen voll sein, habe ich gedacht. Naja, nach 3 Monaten sprach Gott zu meinem Herzen und sagt, Jason, hier ist dein Missionsland, du wirst hier bleiben. Und ich dachte, okay, gut, ich habe meine theologische Ausbildung dann gemacht. Ich war auch hier in einer kleinen Freikirche hier in Itzehoe, 11 Jahre lang Pastor. Ich habe aufgehört, Pastor zu sein, um meine Ehe zu retten. Das hat nicht ganz geklappt. Ich war immer noch danach 4 Jahre lang alleinziehender Vater, bis ich meine Frau 2010 geheiratet habe. Und jo, das mit Patchwork von mir ist nie langweilig, ja? An den Wochenenden bin ich selten hier in den Gottesdiensten im Christuszentrum Itzehoe, weil ich selbst woanders meistens predige. Ich betreue eine Gemeinde in Lübeck, aber während der Woche verdiene ich mein Brötchen mit Deutsch und mit Englischunterricht. Ich mache ein bisschen Deutschunterricht auch jetzt langsam, aber damit verdiene ich nicht so viel Geld. Also ich darf in der Nordakademie nach Fachhochschule in Heide unterrichten. Gut, wer ist Jesus? Manche Menschen meinen, Christ zu werden, ist ein ganz riesiger Sprung in das Ungewisse. Natürlich braucht man ein bisschen Glaube, um auch diesen Schritt zu Jesus Ja zu sagen. Es ist ein Glaubensschritt, aber ich möchte uns heute Abend helfen, auch zu überlegen, verstandesmäßig, was bedeutet das? Wer ist Jesus? Wenn ich Ja zu Jesus sage, was beinhaltet das? Ich werde viele historische Grundlagen dann da geben. Einige Fakten werden jetzt hier folgen. Aber was ich nicht tun kann, ich werde niemals den Glauben beweisen können. Es bleibt dabei, bei diesem Glaubensschritt Ja zu sagen, auch wenn sehr, sehr, sehr viele Fakten dafür sprechen. Dennoch ist das letztendlich deine eigene Entscheidung zu sagen, Ja oder Nein, denn zu Jesus. Aber eine gute Grundlage möchte ich heute versuchen zu geben. Es gibt 3 Punkte. Die Einleitung, erstmal, existierte Jesus überhaupt? Zweitens, was hat Jesus selbst über sich gesagt? Und drittens, welche Belege gibt es für seinen Anspruch? Nun, viele Leute behaupten, Elvis Presley zu sein. Welche Belege haben sie denn dafür? Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die vieles behaupten. Nun, warum sollte es bei Jesus anders sein? Ich hoffe, uns heute Abend ein bisschen auch Klarheit auch zu schaffen, warum das, was Jesus gesagt hat, mehr Gewicht hat. Ihr seht als nächstes eine Tabelle. Diese Tabelle schreckt erst einmal ab.
existierte Jesus. Hier hat man auf der linken Seite verschiedene Männer aus der Geschichte. Manche von diesen Männern kennt ihr, manche kennt ihr nicht. Zum Beispiel der erste, Herodot. Kennt jemand den? Ich bringe ein Bild mit. Hat jemand den schon mal erlebt oder gesehen? Nein, natürlich nicht. Wer hat Geschichte studiert? Genau, dachte ich mir, ich auch nicht. Also, dieser Mann war, er wird genannt Vater der Geschichtsschreibung. Ja, also er wurde ungefähr 424 vor Christus ist er gestorben und in Griechenland damals hat er die ganzen griechische, persische Kriege denn dort aufgeschrieben und er hat sehr, sehr viele Sachen, die wir heute in der Geschichte benutzen, erstmal festgehalten. Interessanterweise, das erste handschriftliche Sache, was angefertigt wurde, was wir heute haben, ist 900 Jahre nach Christus. Also 900 minus die, plus die 400 dazu, das heißt, es sind 1300 Jahre zwischen da, wo er es aufgeschrieben hat und wo wir einen Beleg davon haben, was er geschrieben hat. Und es gibt nur 8 davon, diese Handschriften. Und das ist natürlich Grundlage für alles, was man denn da weiß über diese persische Kriege damals mit Griechenland. Die nächste Person, den wir da haben, er schrieb über diese peloponnesische Kämpfe denn da. Auch da haben wir das gleiche Problem, dass fast 1300 Jahre dazwischen waren. Und auch da haben wir nur 8 Handschriften. Die nächste Person, Tacitus, leider habe ich kein Bild von denen jetzt hier mit. Wikipedia hat den nicht gegeben. Das war eine bedeutende römische Historiker und Senator. Und auch er hat ungefähr 100 Jahre nach Christus denn da gelebt und auch die Sachen verfasst. Und wir merken auch wiederum, es gibt 20 Handschriften von ihm damals und da sind 1000 Jahre zwischen da, wo er geschrieben hat und diese Belege, die wir heute haben. Dann haben wir natürlich Julius Caesar. Den kennen wir, hoffe ich. Ja, haben wir schon davon gehört. Auch da wissen wir, dass er gelebt hat. Wiederum diese Zeit vor Christus. Aber die ersten handschriftlichen Beweise sind wiederum 900 nach Christus. Und da haben wir nur 9 oder 10 denn davon, je nachdem, wen man fragt, um zu belegen, dass es Julius Christus wirklich gab. Und das Letzte jetzt hier haben wir dann Titus Livius. Der war eine auch Geschichtswerk, hat er geschrieben. Der war zu Zeiten von Augustus, ungefähr 900 vor Christus, denn da geboren, 17 nach Christus, denn ungefähr gestorben. Und auch da haben wir ungefähr 20 Handschriften, 900 Jahre danach, nachdem er alles aufgeschrieben hat. Und kein Mensch, kein Historiker zweifelt an der Glaubwürdigkeit von das, was diese Männer damals aufgeschrieben haben. Das ist Fakt in unseren Geschichtsbüchern. Überall sagen wir, Fakt ist absolut nicht daran zu zweifeln. Nun kommen wir allerdings zu unserer Bibel. Da haben wir das Neue Testament, das wurde geschrieben 40 bis ungefähr 100 nach Christus. Also Jesus ist ungefähr 0 geboren, hat dann 30 Jahre erstmal dann da gelebt, 3 Jahre seinen Dienst getan und erst danach haben die Jünger angefangen, dann auch seine Lebensgeschichte und Paulus seine Briefe da zu schreiben. Wir merken, dass die Handschriften, die wir haben, sind ungefähr 130 bis 350 nach Christus. Also Maximum 300 Jahre danach, Minimum 30 Jahre danach. Aber wie viele Handschriften haben wir denn davon, von der Zeit? Wir haben über 5000 auf Griechisch. Wir haben 10.000 auf Lateinisch davon und 9.000 andere Sprachen, die dazukommen und Schriftstücke. Und dann kommt jemand an und sagt, ich weiß nicht, ob das, was in der Bibel ist, so richtig. Also, wenn wir die Geschichte ein bisschen betrachten, merken wir relativ stark, wie gut belegt das ist, was das Neue Testament uns gibt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns ein bisschen darüber nachdenken. Also diese Literatur von dem Neuen Testament ist in Hülle und Fülle, denn da auch ganz, ganz, ganz alte Schriften. Jesus ist historisch besser belegt als Julius Caesar. Das ist auch interessant zu wissen. Zweifeln wir vielleicht an der Existenz von Julius Caesar? Hoffe ich nicht. Heute ist immer wieder denn davon die Rede, ja klar hat Jesus gelebt. Das war ein ganz toller Mensch. Hat auch viel Gutes getan. Aber er war Mensch. Nur Mensch. Und da muss ich sagen, die Bibel sagt etwas ganz anders. Die Bibel lehrt uns, dass er mehr war als nur Mensch, sondern dass er zugleich auch Gottes Sohn war. Und dann kommen wir da rein, darüber neu nachzudenken, was bedeutet das? Zuerst lass uns anschauen, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Jesus, in dem Mittelpunkt seiner Lehre steht dieses Hunger. Also jeder Mensch hat ganz tief in sich eine Sehnsucht, einen Hunger. Ja, und dieses Hunger versuchen wir mit allen möglichen Sachen zu stillen. Für der eine ist es denn Bekanntheit, Ruhm, der andere ist es denn da Geld, der andere ist es denn Statussymbole, der andere ist denn Arbeit oder dieses oder jenes. Von Tolstoi habe ich letzte Woche erzählt, wie er versucht hatte, dieses Hunger in sich zu stillen, bis er endlich Jesus entdeckt hat. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Mit anderen Worten, wer Hunger hat, kommt zu mir. Jesus sagt auch zu diesem Thema Dunkelheit. Viele Menschen leben in Dunkelheit. Viele Leute suchen Richtung. Die wissen nicht links oder rechts, was sie zu tun haben. Die brauchen irgendeinen Kompass, irgendein Licht, der den Leuchtturm zeigt, wo es denn lang geht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit leben, sondern das Licht des Lebens haben. Jesus schenkt uns diese Richtung. Und viele, viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Was passiert denn da, wenn es aus ist? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Und wenn er stirbt, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Es gibt ein Leben danach, ein Doppelpunkt, wo es dann weitergeht mit unserem Leben, sagt Jesus. Jesus sagt auch über sich, es gibt auch eine Last, die Last der Sorgen, den wir mit uns herumschleppen. Diese Ängste, diese Schuldgefühle, das, was immer wieder uns nach unten drückt, wo wir aus diesem Teufelskreis, aus diesem Laufrad des Lebens nicht rauskommen. Und da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr bedrückt, alle, die ihr belastet seid, ich schenke euch Ruhe. Ruhe für euer Seelen. Und Jesus sagt auch, dass viele von uns haben diese Sehnsucht nach irgendeinem Vorbild, irgendeine Persönlichkeit, wo wir anschauen können und sagen, ja, da möchte ich entlang gehen. Wie viele Vorbilder hast du schon in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, da möchte ich wirklich ein Stück weit diese Person nachahmen dürfen? Jesus hat ganz einfach gesagt, folge mir nach. Folge mir nach. Und viele, viele Millionen Menschen weltweit haben immer wieder auch dann dieses Satz versucht in ihr Leben da umzusetzen. Was hat Jesus über sich gesagt? Es gibt ein paar indirekte Ansprüche. Jesus hat gesagt, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Es gibt eine ganz interessante Geschichte. Da kommt ein gelähmter Mann. Da sagt Jesus zu diesem gelähmten Mann, er wird dann auch hineingetragen und so, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und in dem Moment sitzt er in einem Raum mit sehr vielen religiösen Leuten und diese Religiösen waren empört. Wie kann Jesus das sagen? Nur Gott kann auch Sünden vergeben. Und er merkt, dass sie sich darüber ärgern und dann fragte er, was ist einfacher? Ist es einfacher zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf und geh? Um zu beweisen, sagt Jesus, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben, steh auf und geh. Und dieser Mann nahm seine Matte und ging umher. Er konnte laufen. Und damit waren alle Leute absolut baff. Jesus behauptet, selbst Sünden vergeben zu können. Das, was nur Gott kann. Jesus wird eines Tages Gericht über diese Welt halten. Wenn wir Matthäus 25, besonders ab 32 da lesen, merken wir, wie die Bibel sagt, dass Jesus Richter sein wird an diesem letzten Tag. Da, wo der jüngste Gericht sein wird, davon wird Jesus richten. Was sagt Jesus über sich selbst aus? Welche direkte Ansprüche hat er denn von sich gegeben? Jesus hat selbst gesagt, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Könnt ihr auch nachlesen, Markus 14. Warum wollt ihr mich steinigen? Fragte Jesus. Sie antworteten, wegen Gotteslästerung, denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Und Jesus sagt, ja, das stimmt. Er sagte selbst, dass er der Menschensohn ist, der Gottessohn ist. Er ist Gott selbst. Johannes 10, Vers 33, da kommt der zweifelnde Thomas an. Da waren die Jünger zusammen, Jesus ist erschienen, er war nicht dabei. Er sagt, ich will nicht daran glauben, bis ich meine Finger selbst in seine Hände reinbohren kann, meine Hand in seine Seite, wo der Speer ihm durchbohrt hat, reinstecken darf. Ich glaube es nicht, sagte Thomas. Und wenige Tage später sind die Jünger wieder zusammen, die beten, erscheint Jesus und da fällt Thomas kniend nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Er weist ihm nicht zurück. Stattdessen antwortete er, Friede sei mit dir. Wenn ich ganz logisch daran gehe, gibt es drei Möglichkeiten nun. Wir müssen prüfen, was ist mit dieser Aussage von Jesus. Jesus sagt, er ist Gottes Sohn. Entweder war Jesus ein Betrüger. Könnte sein, dass er die ganzen Leute hinters Licht führen wollte. Er wollte nur da groß scheinen, großartig dastehen. Schau mich an, ich bin toll. Vielleicht war Jesus einfach nur verrückt. Er glaubte selbst es zu sein und er wollte auch anderen dazu überreden. Oder, und das ist auch meine feste Überzeugung, das, was er gesagt hat, stimmt. C.S. Lewis, der auch Narnia geschrieben hat und viele andere gute Bücher, hat gesagt, wer Mensch ist und so etwas behauptet, der ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder eine Ehre oder steht auf der gleichen Stufe mit jenem, der sich für ein gekochtes Ei hält. Oder er ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf dieser altväterliche Unsinn ein, er sei eine große Lehre der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt. Und zwar mit Absicht. Wir dürfen Jesus nicht nur ein guter Mensch nennen. Denn das hat er von sich selbst nicht gesagt. Er sagt, ich bin Gottes Sohn. Entweder glauben wir es oder nicht. Wiederum unsere Entscheidung. Entweder war er ein Verrückter, er wollte uns täuschen, oder es stimmt tatsächlich. Welche Belege haben wir dafür, dass er tatsächlich Gottes Sohn ist? Wir haben 5 Punkte, seine Lehre, seine Werke, sein Charakter, die Erfüllung von den Prophetien aus dem Alten Testament und auch seine Auferstehung. Diese 5 Punkte möchte ich mit uns noch anschauen. Zuerst seine Lehre. Viele von uns haben schon die Bergpredigt davon gehört. Manche Menschen sagen, das sind die großartigsten Worte, die je ein Mensch geäußert hat. Viele Leute sagen, ich möchte auch nach dieser Bergpredigt auch leben. Und das ist viel, viel leichter gesagt als getan. Diese Worte von Jesus, diese Merkmale der Größe dieser Worte zeigt diese Präsenz, diese Klarheit, diese Kraft. Kein anderes Wort wird häufiger übersetzt, wird häufiger zitiert, wird häufiger geglaubt, wird häufiger auch denn da übersetzt oder geliebt, Entschuldigung, als das, was Jesus gesagt hat. Nicht der Koran wird öfter denn da gedruckt, nicht irgendein anderes Buch auf der Welt. Die Bibel ist immer noch der Bestseller Nummer 1 aus gutem Grund. Keiner anderen hat je Worte von solcher Kraft gesprochen. Solche Worten und solche Antworten dürfen wir eigentlich nur von Gott erwarten. Seine Lehre, dieses, was wir in der Bergpredigt haben, ist Grundlage für unsere westliche Zivilisation. Viele unserer Gesetze gehen sogar darauf zurück. Wir haben sehr viele Fortschritte gemacht in Wissenschaft und Technik, aber im Grunde haben wir kaum einen Fortschritt auf diesem Bereich Ethik gemacht. Vor 2 Jahren habe ich an einer Fachhochschule in Hamburg dieses Thema Ethik auch dort unterrichtet. Es war total spannend, mit den Studenten mich auseinanderzusetzen mit diesen Themen. Und immer wieder kamen wir auf das, was im Alten Testament und Neuen Testament drauf zu sprechen. Ich fand es so interessant, wie die Studenten selbst etwas zitiert haben. Ich sage, weißt du, wo das herkommt? Nö. Ich sage, aus der Bibel? Nö. Ich sage, ja. Und die waren total selbst überrascht, wie sie ihre Werte von dieser Bibel abgeleitet haben, ohne es zu wissen. Zweitens, sein Werk. So diese Wunder. Ja, wer sonst hat Wasser in Wein verwandelt? Wer hat sonst Tausende gesättigt mit so einem Lunchpaket? Wer sonst hat die Naturelementen beherrscht, ging auf dem Wasser und sagt, schweig, und der Sturm war weg? Wer sonst hat Blinde, Tauben, Stummen, Gelähmten geheilt? Wer hat Menschen befreit von bösen Mächten? Wer hat sogar Menschen von den Toten auferweckt? Das war Jesus. Warum tat er das? Tat er es, um groß dazustehen, damit die Leute ihn preisen? Nein. Seine Motivation war seine Liebe für die Menschen. Er liebte besonders diese Außenseitern. Wenn du die Bibel liest, und ich lade euch dazu ein, im Neuen Testament dazu lesen, vielleicht Matthäus oder Markus oder Lukas oder Johannes, dann damit anzufangen, diese Evangelien, diese guten Nachrichten von Jesus, zu sehen, wie er diese frommen Menschen, diese oberste Gesellschaftsschicht, ständig geärgert hat, weil er mit den Menschen, die da unten waren, prostituierten. Mafia. Damals hießen die Zöllner. Und mit denen zusammen war. Und das gefiel diese obere Schicht nicht. Aber da fühlte sich Jesus wohl. Denn die Kranken brauchen einen Arzt, sagte Jesus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt Jesus am Kreuz. Die Leute haben ihn ausgepeitscht. Die Leute haben ihn zum Tode verurteilt. Die Leute haben ihn vom Kreuz aufgehängt. Und dann kommen diese Worte: Vater, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie da tun. Das kann nur jemand sagen, der entweder ein Betrüger ist, verrückt ist oder tatsächlich Gottes Sohn ist. Schauen wir ganz kurz seinen Charakter an. Millionen von Menschen waren und sind beeindruckt von diesem Mensch Jesus. Sein Wesen, seine Ausstrahlung machte ihn stets zum Mittelpunkt des Geschehens. Er war selbstlos, ohne Mitleid. Für ihn waren immer anderen wichtiger als sich selbst. Er hat selbst kein einziges Gesetz gebrochen. Dennoch hat er sich gefangen nehmen lassen und auch den töten lassen, für uns stellvertretend. Er war demütig, ohne Schwachheit. Er stellte sich Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, auf die gleiche Stufe wie uns Menschen. Gott wurde Mensch, unfassbar. Er hätte eine Legion von Engeln, das heißt eine ganze Kompanie von Engeln holen können, um ihn zu verteidigen. Hat er aber nicht getan. Selbst seine Feinde konnten keinen Fehler bei ihm finden. Pilatus, der auch über sein Leben richten musste, hat nachher gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, denn dieser Mann, Jesus, ist nicht schuldig. Die haben keine Schuld bei ihm finden können. Was mich immer wieder erstaunt, ist diese Erfüllung von der Prophetien. Ich habe mich vor Jahren damit beschäftigt und das habe ich immer so stark gefunden. Wenn man das Griechische, wenn man das Lateinische, wenn man die ganze verschiedenen andere persische Literaturen anschaut, egal ob Ägyptisch oder sonst was, wird man nirgendwo irgendetwas finden, wo Leute prophezeit haben, Jahrhunderte im Voraus, dass etwas geschehen wird und es trat so genau ein wie bei Jesus Christus. Es gab keine andere Religion, der vorher gesagt hat, ein Erlöser wird kommen. Islam hat keine Messias-Aussage. Der Islam kann auch keine einzige prophetische Aussage über das Kommen Mohammeds denn da berichten. Genauso gibt es auch keine einzigen Sektengründer, der irgendwie auch eine selbsternannte Erlöse, der zurückgreifen kann auf etwas, der gesagt hat, vor hunderten von Jahren, hier stand es schon geschrieben. Und nun, hier ist die Erfüllung davon. Wenn man ganz genau in die Bibel reinschaut, gibt es über 300 verschiedene Prophezeiungen über das Leben von Jesus, von seinem Geburtsort bis hin zu, wo er aufgewachsen ist, bis hin zu, wo er stirbt, wie er stirbt. Alles ist in der Bibel vorher gesagt worden, hunderte von Jahren zuvor. Und das hat mich immer wieder begeistert. Denn Jesus hatte keinen Einfluss darauf, wo er geboren wurde. Er hat keinen Einfluss darauf, dass er als Kind nach Ägypten fliehen musste und dort die ersten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Er hat keinen Einfluss darauf, dass er als Jugendlicher in Nazareth aufgewachsen ist. Aber all das wurde über sein Leben vorher gesagt, bevor er überhaupt geboren wurde. Gott hat seine Menschen das vorher offenbart. Und der letzte Punkt ist seine Auferstehung. Diese Auferstehung ist Beweis, dass er Gott ist. Das Grab ist leer. Es gibt viele Spekulationen. Vielleicht haben die Jünger diesen Leichnam geklaut. Vielleicht haben die Behörden auch diesen Leichnam denn irgendwie versteckt, sodass man es nicht finden könnte. Es gibt so viele Leute, die sich da mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Es gab einen Mann, der mein Leben am Anfang als Christ sehr stark geprägt hat, heißt Josh McDowell. Josh McDowell war auch ein Anwalt und er ging daran zu beweisen, dass das Christentum nicht richtig sein kann. Er wollte beweisen, dass die Auferstehung eine Lüge ist und hat alles untersucht. Alle verschiedenen Urschriften von damals auf Griechisch und Latein, ging in die Geschichtsbücher hinein, ging nach Israel, hat alles angeschaut und am Ende schrieb er das Buch Warum ist Jesus auferstanden? Beweise dafür. Seine Grundidee war zu beweisen, dass er nicht auferstanden war. Und im Grunde muss er selbst bekennen und auch anerkennen, doch, es stimmt, ich kann es nicht widerlegen. Und er hat alles getan, um das zu widerlegen. Wir haben in der Heiligen Schrift, also in der Bibel, so viele verschiedene Momente, wo Menschen Jesus nach seinen Toten ihm gesehen hat. Wo Jesus ihm erschienen ist. 11 verschiedene Mal wird es dann in der Bibel berichtet, innerhalb von den 6 Wochen. Und auch einmal 500 Menschen auf einmal damals haben Jesus gesehen. Also die 11 Jüngern würde ich irgendwie, naja, so vielleicht ist das eine Verschwörung. Aber 500 Leute, nee, das geht nicht. Die haben alle Jesus gesehen und das war nicht zu widerlegen. Christentum hat sich ausgebreitet, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, nachdem wir Pfingsten gefeiert haben, weil es 11 Menschen gab. Die waren Fischer, die waren ungebildet, die waren Menschen, die nicht unbedingt hoch geachtet waren in der Gesellschaft, aber dennoch hat sich diesen Christentum ausgebreitet über die damalig bekannte Welt innerhalb von 300 Jahren. Und dieses Ausbreitung, dieses rapide, denn Ausweitung von Evangelium ist für mich immer wieder auch ein Indiz dafür, dass etwas dran sein muss an diese Jesu-Sache. Und was ich gar nicht verleugnen kann, ist die Erfahrungen von Christen. Egal, ob es meine eigene Erfahrung ist, ob das die von meiner Familie ist, ob das die von den 200 Leuten, die jeden Sonntag hier zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, ob das von den Millionen von Christen, die in Europa jede Woche einfach zusammenkommen, um den Namen Jesus hochzuheben. Es gibt so viele Menschen durch die gesamte 2000 Jahre, seit Jesus geboren wurde und gestorben ist und wieder auferstanden ist, die bezeugen und erleben, ja, Jesus lebt. Ja, Jesus ist Gottes Sohn. Vielleicht werdet ihr auch mit Menschen reden dürfen, die das bezeugen können. Bevor wir in der Kleingruppen gehen, habe ich ein Zitat für euch. Wiederum C.S. Lewis, wahr oder verrückt, ich akzeptiere die Ansicht, dass er Gott war und ist. Er schrieb, wir stehen also vor einer erschreckenden Alternative. Der Mann, Jesus, über den wir reden, war und ist, entweder das, was er sagt, oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Nun erscheint es mir aber offensichtlich, dass er weder verrückt noch vom Teufel besessen war. Deshalb muss ich so eigenartig, so erschreckend und so wahrscheinlich, wie es auch klingen mag, die Ansicht akzeptieren, dass er Gott war und ist. Gott ist in menschliche Gestalt und diese von Feind besetzte Welt gelandet. Wir werden gleich in unsere Kleingruppen gehen, um darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich möchte uns gerne aufteilen in vier Gruppen. Und dazu möchte ich zuerst die Gruppenleiter bitten, nach vorne zu kommen. Oliver und Katrin, ihr seid Gruppe 1. Mona und John, ihr seid Gruppe 2. Susanne und meine Wenigkeit, wir sind Gruppe 3. Und Ute und Martin, ihr seid Gruppe 4 erst einmal. Ja, genau. So. Genau. So, und Ellen ist auch unsere Helferin. Sehr schön. Wir werden einfach mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn du sagst, oh, ich und meine Partnerin gehören zusammen, 1, 1, absolut erlaubt. Wenn du sagst, ich weiß nicht, welche Gruppe ich gehen sollte, aber ich nehme einfach die Nummer 2 unbedingt. Wir werden euch nicht rausschmeißen, ja? Aber es ist einfach gut, wenn wir die Gruppen ein bisschen aufgeteilt und gemischt haben. So, welche Nummer wollt ihr anfangen? 1, ja? Genau, ihr seid 1, 1.
2, 4.
4, 4 oder 1?
4, 4.
4, 4, okay, dann fangen wir. Ne, wir haben noch 4 Gruppen. 1, 1. 2, 3, 4. 3? Okay. 3? Gut. 4. 2, 2.
3.
Okay, 1. Wenn eine vierte Gruppe fehlt, aber das ist okay. Wollt ihr zusammenbleiben? 4 dann, okay? Gut, dann Matthias, bist du irgendwo? Nein. Okay, beide 2 und Mario, du bist 1 dann, ja? Du bleibst da sitzen, okay, gut, gut. So, nun, die Gruppe Nummer 1. Ihr geht in den sogenannten Wolfshöhle. Also, wenn du nicht weißt, wo das ist, also die beiden in Folgen, also man kann gleich dann darüber gehen, Kaffee holen und dahin. Ja, genau. Also ich gebe euch eine Packung Bücher, die ihr euer Teilnehmern da schenken darf. Gruppe Nummer 2, da seid ihr. Ihr geht dann gleich in den Kaminzimmer. Also wiederum hier, dort Kaffee vorbei, rechts ist das Kaminzimmer. Gruppe Nummer 3, wir dürfen ins Sofa. Ja, also wiederum geht man am Kaffee vorbei, durch das Kaminzimmer, das erste Zimmer, dann links ist unser Sofa-Raum. Und Gruppe Nummer 4, da ist dann Fadi-Zimmer. Schnellsten Weg wäre hier durch und links, aber ich lade euch auch trotzdem einen Kaffee abzuholen und ganz außen rum einmal zu gehen. Du kannst dir einfach eine ganze Packung da geben. Genau, und wir nehmen die Kiste. Ihr seid Fadi-Zimmer. Und wir sehen uns nochmal eine Stunde wieder hier. Vorher geht ein Monat mit dem Klingel rum, damit wir 5 Minuten vorher Zeit haben.
Wenn wir sehen. Jeder Punkt ist ein Fehler. Das ist ein schwarzes Bildschirm.
Zählen wir die Fehler.
Das ist wie Sterne. Ich habe noch nie so genau hier drauf geschaut, aber jeder Pixel ist das hier, wo ein Fehler ist. Und dann soll nur erklärt werden können. Da steht eine Tastatur auch. Ich bin da immer noch eine neue, schaffe eigentlich auch, aber da möchte ich mich ja jetzt noch einmal repariert kriegen. Wenn der Name weg ist, dann ist auch okay, aber er ist schon entfernt auf dem Buckel. Und er wird auch benutzt.
Genug für Elektronik, weg damit.
Ja, genau, das wundert schon.